Audienz beim Natternkopf. Der Tross des Natternkopfes erreichte Ombra kurz nach Mitternacht. Orpheus hatte Oz schon 3 Nächte lang unter den Galgen am Stadttor warten lassen, damit er ebenso schnell wie der Hänfling von der Ankunft des Silberfürsten erfuhr. Alles war für ihn vorbereitet. Der Pfeifer hatte jede Öffnung der Burg mit schwarzem Tuch verhängen lassen, damit seinen Herrn dort auch am Tag die Nacht erwartete. Und auf dem Hof lagen die abgeholzten Bäume, die der Hänfling in den Kaminen der Burg verheizen wollte, obwohl jeder wusste, dass kein Feuer die Kälte vertreiben konnte, die dem Natternkopf in Fleisch und Knochen saß. Der einzige Mann, der das vielleicht vermocht hätte, war aus den Kerkern der Burg entkommen, und ganz Ombra fragte sich, wie der Silberfürst diese Nachricht aufnehmen würde. Orpheus schickte Oz noch in der Nacht auf die Burg. Schließlich wusste jeder, dass der Natternkopf kaum schlief. »Sag ihm, dass ich Informationen von größter Wichtigkeit für ihn habe. Sag, es geht um den Buchbinder und seine Tochter.« Er wiederholte die Worte 50 Mal, denn er hatte wenig Vertrauen in die geistigen Fähigkeiten seines Leibwächters. Doch Oz machte seine Sache gut. Nach etwas mehr als 3 Stunden, die Orpheus damit verbracht hatte, rastlos in seiner Schreibkammer auf- und abzuschreiten, kam er zurück, mit der Nachricht, dass die Audienz gewährt sei. Allerdings nur unter der Bedingung, dass Orpheus sich unverzüglich auf der Burg einfände, da der Natternkopf vor seinem erneuten Aufbruch ruhen müsse. Erneuter Aufbruch? Aha. Also lässt er sich auf das Spiel seiner Tochter ein, dachte Orpheus, während er sich mit eiligen Schritten auf den Weg zur Burg machte. Nun gut, dann liegt es jetzt an dir, ihm klarzumachen, dass er dieses Spiel nur mit deiner Hilfe gewinnen kann. Er leckte sich unwillkürlich die Lippen, um sie geschmeidig zu machen für die große Aufgabe. Noch niemals hatte er sein Garn um solch eine prächtige Beute gesponnen. Vorhang auf, flüsterte er sich immer wieder zu. Vorhang auf! Der Diener, der ihn durch die schwarz verhängten Korridore zum Thronsaal führte, sprach kein einziges Wort. Es war heiß und finster in der Burg. Wie in der Hölle, dachte Orpheus. Und? Passte das nicht vortrefflich? Wurde der Natternkopf nicht allzu gern mit dem Teufel verglichen? Ja, das musste man für Noljo lassen. Dieser Bösewicht hatte Format. Gegen den Natternkopf war Capricorn ein Schmierenkomödiant gewesen, ein Laiendarsteller, auch wenn Mortola das sicherlich anders sah. Aber wen kümmerte noch, was sie dachte? Ein angenehmer Schauder lief Orpheus über die fleischigen Schultern. Der Natternkopf, Spross eines Clans, der die Kunst des Bösen seit Generationen kultivierte. Es gab keine Grausamkeit, die nicht wenigstens einer seiner Vorfahren begangen hätte. Verschlagenheit, Machthunger, Gewissenlosigkeit, das waren die hervorstechendsten Familieneigenschaften. Was für eine Kombination! Ja, Orpheus war aufgeregt. Er hatte schweißnasse Hände wie ein Junge beim ersten Rendezvous. Immer wieder fuhr er sich mit der Zunge über die Zähne, als könnte er sie auf die Art schärfen, bereit machen für die richtigen Worte. »Glaubt mir«, hörte er sich selbst sagen. Ich kann euch diese Welt zu Füßen legen, ich kann sie euch maßschneidern, aber ihr müsst mir dafür ein Buch finden. Es ist noch mächtiger als das Buch, das euch unsterblich gemacht hat, viel mächtiger. Das Buch. Nein, er wollte jetzt nicht an die Nacht denken, in der er es verloren hatte, und schon gar nicht an Staubfinger. Im Thronsaal war es nicht heller als auf den Korridoren. Ein paar verlorene Kerzen brannten zwischen den Säulen und um den Thronsessel herum. Bei Orpheus letztem Besuch, soweit er sich erinnerte, hatte er dem Hänfling damals den Zwerg gebracht, war der Weg zum Thron von ausgestopften Tieren gesäumt gewesen. Bären, Wölfe, gefleckte Katzen und natürlich das Einhorn, das er dem Hänfling herbeigeschrieben hatte. Doch sie waren verschwunden. Selbst der Hänfling war klug genug zu begreifen, dass den Natternkopf diese Jagdbeute angesichts der spärlichen Abgaben, die sein Schwager auf die Nachtburg schickte, kaum beeindrucken würde. Nun füllte nichts als Dunkelheit den großen Saal. Sie machte die schwarz gekleideten Wachen zwischen den Säulen fast unsichtbar. Nur ihre Waffen schimmerten im zuckenden Widerschein des Feuers, das hinter dem Thronsessel brannte. Orpheus gab sich alle Mühe, unbeeindruckt an ihnen vorbeizuschreiten, Doch leider stolperte er zweimal über den Saum seines Mantels, und als er endlich vor dem Thronsessel stand, saß der Hänfling darauf und nicht sein finsterer Schwager. Enttäuschung durchfuhr Orpheus, scharf wie ein Messer. Rasch neigte er den Kopf, um sie zu verbergen, suchte nach den richtigen Worten, nicht zu unterwürfig und doch schmeichelnd. Es war eine Kunst ganz besonderer Art, mit den Mächtigen zu reden, doch er hatte Übung darin.